Guten Morgen auch erstmal von meiner Seite. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder einen kleinen Videoclip hier bei uns in der Stammi gesehen von Leuten, die so ihre Geschichte mit Gott erlebt und in diesem Videoclip erzählt haben. Und ich wage heute mal ein kleines Experiment. Ich werde über einen Teil meiner Geschichte mit Gott heute predigen. Das wird dazu führen, dass ihr vielleicht in der Predigt als solches nicht die gewohnte Struktur wiederfinden werdet, wie ihr es ja sonst von anderen Predigen kennt. Aber insofern wird die Predigt heute auch ein Stück weit eine Zeugnispredigt von meiner Seite sein. Und wenn ihr gleich den Text gehört haben werdet, über den ich predigen werde, beziehungsweise den ich als Grundlage nehmen werde, dann werdet ihr auch merken, dass es ein Stück weit auch eine Bekenntnispredigt von meiner Seite ist. Ich habe einen Text gewählt, der mich so die letzten ein, zwei Jahre immer mal wieder beschäftigt hat, der mich aufgerüttelt hat, weil darin eine etwas tragische Figur vorkommt, mit der ich mich häufig sehr gut identifizieren konnte und zum Teil auch noch kann. Ich lese uns aus der Neuen Genfer Übersetzung aus Markus 10, die Verse 17 bis 27. Markus 10, die Verse 17 bis 27. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gott ist nur gut, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Also, Vers 17, da ist dieser junge Mann, zumindest bei Luther wird die Geschichte mit der reiche Jüngling überschrieben, also nehmen wir mal an, der ist jung und offensichtlich scheint er auch eine Menge Kohle zu haben. Und wir können in der Parallelstelle in Lukas 18, Vers 18 nachlesen, dass er zu den Oberen des jüdischen Volkes gehörte, also sprich, er muss auch einen gewissen Einfluss gehabt haben. Wie er letztendlich dorthin gekommen ist, wie er zu dem Reichtum gelangt ist und wie er zu dem Einfluss gekommen ist, wissen wir nicht. Aber wenn wir das mal auf die heutige Zeit übertragen, dann könnte das durchaus ein erfolgreicher junger Mann oder eine erfolgreiche junge Frau sein. Die hat eine durchgestylte, schicke Penthouse-Wohnung irgendwo in Zürich, Nähe, oberhalb des Sees, ja, mit einem, vielleicht auch zwei Porsche in der hochgesicherten Tiefgarage. Ein mehr als ausreichend bezahlter Job als Geschäftsführer in einer international tätigen Firma und verfügt damit auch über einen entsprechenden Einfluss auf lokalpolitischer Ebene oder vielleicht sogar nationalpolitischer Ebene. Und das alles, sagen wir mal, mit Ende 20, Anfang 30. Also, Schäfchen im Trockenen, gut gefülltes Konto, alles paletti, sollte man meinen. Die erste Handlung aber ist eigentlich dahingehend schon ein bisschen ungewöhnlich. Dieser Mann oder so, jemand kommt jetzt zu Jesus, zum armen, mittellosen Jesus. Wir wissen, dass Jesus eigentlich von seinen Jüngern durchgefüttert wurde. Er selber hatte kein Geld. Und was den Einfluss von Jesus anging, ich soll ein bisschen leiser reden. Langsamer, danke. Langsamer, ich muss auch ein bisschen die Zeit im Auge behalten, aber ich versuche langsamer zu reden. Also, er kommt zum armen, mittellosen Jesus und was den Einfluss angeht, da hatte Jesus allenfalls Anerkennung beim ordinären Fußvolk, beim Proletariat. Aber wer etwas auf sich hält, der geht doch nicht zu Jesus und unterhält sich mit dem, oder? Man bleibt lieber unter seinesgleichen. Aber er kommt nicht nur zu ihm, nein, er fällt vor ihm auf die Knie. Und das ist ein klares Signal der Unterordnung. dieser junge Mann, der erkennt Jesus an, er erkennt seine Stellung an. Ihm ist die Meinung von Jesus nicht gleichgültig, sondern er weiß, dass das, was Jesus sagt, muss Gewicht haben. Und die Frage, die er nun stellt, verdeutlicht auch die Motivation, warum er kommt. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, das ewige Leben zu haben? Und diese Frage spricht, gepaart mit der Körpersprache, spricht Bände. Man könnte sie wie folgt interpretieren. Jesus, ich habe durch fleißiges Lernen und harte Arbeit viel erreicht im Leben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch was. Ich bin ein Stück weit auch verzweifelt, weil ich schon so lange auf der Suche bin. Ich möchte so gerne in das Reich Gottes kommen, das ewige Leben haben, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Kannst du mir dazu was sagen? Was muss ich tun, um das zu erreichen? Und größer könnte der Kontrast kaum sein, denn unmittelbar vor dieser Begebenheit segnet Jesus die Kinder. Wir haben das heute hier auch miterlebt. Jesus segnet die Kinder und spricht diesen armen Kindern, die haben kein Geld, die haben keinen Einfluss, ja. Er spricht ihnen Anteile am Reich Gottes zu. Und da ist jetzt auf der anderen Seite dieser wohlhabende, einflussreiche junge Mann. Dennoch, wie häufig habe ich mir selbst, und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, diese Frage gestellt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, um in den Himmel zu kommen? Etwas tun müssen. Das ist so antipodisch, das ist so konträr zu etwas annehmen dürfen, so wie die Kinder eben. Und da zeigt sich auch schon so die erste Parallele zu meinem Leben. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und habe quasi den Glauben mit der Muttermilch verabreicht bekommen. Das bedeutet, ich wusste von vornherein Bescheid. Ja. Ich habe das typisch klassische Programm durchgezogen, ja, Kindergottesdienst, Jungschau und so weiter. Und das führte bei mir dazu, dass ich den Glauben auf Leistung aufbaute. Ja, man musste selber die Dinge in die Hand nehmen. Und vom Kopf her, ich wusste ja Bescheid, wusste ich wohl, das geht nicht. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Aber im Herzen war das deswegen noch lange nicht angekommen. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja nicht zwingend so, dass man sich so entwickelt. Ich vermute im Rückblick, natürlich einmal aufgrund meiner Persönlichkeit, aber auch in meinem Umfeld, in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, auch in den Gemeinden danach zum Teil, war die Beziehung zu Gott, zu Jesus häufig etwas, ich muss es anders ausdrücken. Die Beziehung zu Jesus wurde häufig so verstanden, man liest in der Bibel, ja, man nimmt das auch ernst, man besucht den Gottesdienst, man besucht die Bibelstunde unterhalb der Woche und versucht halt insgesamt ein gottgefälliges Leben zu führen. Man besucht Gott am Sonntag und einmal noch unter der Woche, man besucht Gott, aber Gott ist nicht unbedingt jemand, den man auch gerne in den Alltag einlädt. Da war keine Selbstverständlichkeit, keine positive Selbstverständlichkeit in der Gegenwart Gottes im Alltag. Da war kein natürlicher Umgang mit ihm im Alltag. Und so liegt es dann auf der Hand, dass der Glaube auch schnell zu einem Programm verkommen kann. Ein Programm, ein Abhaken von To-Do-Listen, ja, die im Kopf rumschwirren. Da war keine Leidenschaft dabei. Versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, irgendwie den Glauben irgendwie auf so eine Gefühlsebene anzuheben. Darum geht es mir. Ich will jetzt nicht Gefühle da überbetonen. Aber das Abarbeiten von Programmen und Regeln führte letztendlich auch dazu, dass in mir eine Sehnsucht geweckt wurde. Eine Sehnsucht wurde geweckt, aber sie wurde nicht gestillt. Ich merkte sehr wohl auch, dass es andere Christen gab, die hatten etwas, was ich nicht hatte, obwohl ich doch Bescheid wusste. Und die Frage des jungen Mannes hier in unserem Text konnte ich zum Teil auch deswegen so gut nachempfinden, weil damit unmittelbar die Frage nach der Heilsgewissheit verknüpft ist. Für den jungen Mann, als auch für mich, war es offenbar nicht sicher, ob ich denn genug tun würde, um das ewige Leben zu bekommen. Habe ich genug getan? Habe ich alles richtig gemacht? Und das ist ja auch klar, weil man erstmal auf diesem Trip ist, so ein Programm abzuspulen, und immer so eine imaginäre To-Do-Liste im Kopf abzuhaken, da kommt man, in Klammern hoffentlich, irgendwann an den Punkt, an dem man merkt, dass Gottes Messlatte viel, viel höher liegt. und dass es nie reichen wird, das ewige Leben zu erreichen. Die Antwort von Jesus in Vers 19, die irritiert ein wenig. Zumindest hat sie mich immer irritiert. Er sagt, warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Ja, schon klar, Jesus, weiß ich. Hallo, ich bin zu dir gekommen, weil ich wissen will, wie ich das ewige Leben bekomme. Nicht, dass Gott gut ist, das weiß ich doch längst. Erzähl mir bitte was Neues. So sah meine innere Reaktion häufig aus. Mit der Zeit wurde mir natürlich auch klar, dass das nicht die richtige Reaktion oder nicht das richtige Verständnis auf diese Gegenfrage oder auf diese Aussage sein kann. Aber warum ist das Jesus hier im Text so wichtig, dass er das nochmal so ein bisschen zurechtrückt, diese Anrede? Er konnte sie doch gerechtfertigterweise für sich in Anspruch nehmen, oder? Er war ohne Sünde. Wieso hält er sich damit auf, diesen jungen Mann zurechtzuweisen, zu sagen, du, pass mal auf, warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Die Anrede hätte ihm doch zugestanden, oder? Er wusste um seine Gottessohnschaft. Auch anders an den Mann gerichtet, wieso nennst du mich gut? Wenn du mich gut nennst, dann sei dir bitte dessen bewusst, dass diese Anrede nur Gott allein zusteht. Ich bin keiner von den vielen Rabbis, zu denen du schon gegangen bist, um mögliche Antworten auf deine Lebensfragen zu finden. Nennst du mich nur gut oder glaubst du das auch? Bei genauer Betrachtung fällt einem auf, dass Jesus ihm aber auch nicht widerspricht. Er sagt ja nicht, nö, ich bin nicht gut. Macht er ja nicht. Er lässt das erstmal so stehen. Und die Frage, die der junge Mann stellt, ist ja auch keine Allerweltsfrage. Das ist nicht keine Frage so, oh, wie wird wohl das Wetter? Oder was essen wir heute zum Abendbrot? Die Frage nach dem ewigen Leben, die hat schon Gewicht. Und die Tatsache, dass Jesus ihm nicht widerspricht, zeigt auch, dass er die Anrede sehr wohl in Anspruch nimmt und sowohl in der Lage ist, als auch bevollmächtigt ist, darauf eine Antwort zu geben. Wenn er nicht Gottes Sohn gewesen wäre, hätte er sagen müssen, mit der Frage bin ich überfordert, geh bitte zum nächsten Rabbi. Ich kann dir da nicht helfen. Und die vermeintlich gewünschte Antwort auf diese Frage folgt in Vers 19. Jesus wählt einen Auszug aus den 10 Geboten. Ah, die 10 Gebote, ja wunderbar, ja, die wusste ich auch Bescheid. Ne? Alles bestens, ja, nur ist nur ein bisschen anders in diesem Fall. Jesus fängt nicht mit dem ersten Gebot an, sondern mit dem 6. Gebot. Und endet mit dem 5. Also er lässt ein paar Gebote aus und verändert auch geringfügig die Reihenfolge. Das muss auch einen Grund haben. Wieso lässt Jesus die ersten 4 Gebote aus? Ich glaube, dass er die ersten 4 Gebote deswegen auslässt, weil die ersten 4 Gebote, inklusive des 4. Gebotes der Sabbatruhe, die vertikale Komponente zu Gott abdecken. Die haben Gott als Adressaten, wohingegen die anderen Gebote, 5 bis 10, die haben die Mitmenschen als Adressaten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus das deswegen macht, um den jungen Mann auf seiner Ebene abzuholen. Denn wenn ich die ganze Zeit auf diesem Trip bin, ich muss was tun, ich muss was leisten, ich muss Gebote halten, dann kriege ich ja dadurch, dass ich die Regeln, die meine Mitmenschen betreffen, unmittelbar die Rückmeldung, ob ich auf dem richtigen Trip bin oder nicht. Der Marc hat es eben angedeutet, ne? Ich kann mir dann ganz schnell auf die Schulter klopfen und sagen, oh, wunderbar, ich klaue nicht, ich bringe niemanden um, ich breche nicht die Ehe und so weiter. Ich kriege unmittelbar die Rückmeldung von meinen Mitmenschen und kann damit den Status quo abhaken. Wohingegen die vertikale Komponente zu Gott hin, das ist eher schwammig. Da kriege ich nicht unbedingt gleich die Rückmeldung. Da lasse ich dann lieber die Finger von. Also, Jesus zückt die Checkliste aus der Tasche. Gebote 6 bis 5 oder 6 bis 10 inklusive 5. Und meine innere Reaktion sah häufig darauf dann aus, so, uff, Glück gehabt, alles richtig gemacht, bingo. Test bestanden. Ja. Und das, da war es wieder, dieses Abhaken dieser To-Do-Liste. Ja. Eine Aufgabenliste mit den Ansprüchen Gottes an mein Leben. Und das führte bei mir unweigerlich dann auch so ein bisschen zu einem permanenten Vergleichen mit anderen Mitmenschen und auch zu einem Beurteilen anderer Mitmenschen. Da kamen stolze Gedanken hinzu. Ja? Also, wenn andere Menschen offenbar im Leben scheiterten oder es mit dem Glauben nicht so ernst nahmen oder. Und das, ihr Lieben, Marc hat es eben auch schon gut angedeutet, nennt die Bibel Selbstgerechtigkeit. Man spricht sich selbst für gerecht, man stellt sich selbst höher als seine Mitmenschen, als den anderen, weil man selbst auch die Höhe der Messlatte bestimmt. Man spielt indirekt Gott. Ich setze die Maßstäbe fest, solange ich sie selbst natürlich auch erreichen kann, ist ja klar, und alle anderen müssen sich daran messen. Irgendwann merkte ich aber auch, dass dieser leistungsbezogene Glaube nicht zum Ziel führte, genau wie in unserer Geschichte auch. Gott war keine Beziehungsperson für mich, sondern ein Richter, ja, dem man milde stimmen musste. Und darüber wurde meine Seele sehr friedlos. Ich hatte immer das Gefühl, Big Brother hinter mir zu haben, mit erhobener Keule, aber keinen liebenden Vater vor mir. Von allen Seiten wurde mir auch immer erzählt, oh, Jesus schenkt Frieden, er schenkt dir Freude. Nur davon merkte ich überhaupt nichts in meinem Leben. Das führte zu Frustration, Resignation und zum Teil auch zu Verzweiflung. Der Glaube, der mir Sinn geben sollte, erschien über weite Strecken sinnlos. Und letztendlich erkannte ich, dass ich eigentlich im alten Bund lebte. Dort ging es auch darum, ja, Gebote befolgen. Und wenn ich das nicht tat, muss ich immer damit rechnen, dass Gott mir eins auf den Deckel gibt. Unbewusst tat ich so, als hätte es den Opfertod Jesu nie gegeben. Natürlich, wenn man mich gefragt hatte, ja, hätte ich gesagt, ja klar, ich glaube daran, hat stattgefunden, nehme ich für mich in Anspruch, sicher. Aber hier, im Herzen war es noch nicht angekommen. Wie hat Gott mich da rausgeholt? Oder was ist da jetzt noch so meine Geschichte? Also durch viele verschiedene Impulse über mehrere Jahre hinweg hat Gott an meine Herzenstür geklopft und hat gesagt, du Gerrit, ich bin eigentlich ganz anders. Und er hat mir dadurch die Chance gegeben, das in die Hand zu nehmen, aufzuarbeiten und mich da von ihm führen zu lassen, davon frei zu werden. Auch in unserer Geschichte, der junge Mann, der lebt ja auch im Alten Bund. Klar, er war in der jüdischen Tradition, war er verwurzelt. Und seine Antwort, die er darauf gibt, auf den Auszug der Gebote von Jesu, spiegelt das wider, dass er im Prinzip an einer ähnlichen Situation steht. Du Jesus, was du mir da eben gesagt hast, das habe ich all die Jahre schon getan. Aber es hat nichts genutzt, deswegen komme ich doch zu dir. Da ist auch bei ihm eine Sehnsucht nach dem Schlüssel zum Leben, sozusagen auf der Suche nach dem heiligen Gral. Möglicherweise auch Verzweiflung, weil er einfach nicht mehr weiterkommt. Er ist mit seinem Latein am Ende. Und Vers 21 ist an der Stelle für mich so ein bisschen auch eine Schlüsselstelle. Jesus sah ihn voller Liebe an. Da ist kein Aburteilen von Jesu Seite, da ist kein Aburteilen im Sinne von, meine Güte, wann kriegst du das endlich mal auf die Reihe? Du müsstest das doch schon längst gepeilt haben, wie man das macht, oder? Mit dem ewigen Leben. Oder auch kein Aburteilen im Sinne von, pass mal auf, du bist komplett auf dem Holzweg, jetzt gehst du mal nach Hause und machst deine Hausaufgaben. Da ist aber auch keine Bestätigung im Sinne von, boah, toll, prima, endlich mal einer, der die ganzen Gebote gehalten hat, über so einen langen Zeitraum, wenn wir alle so tüchtig wären wie du. Nee, ist auch nicht zu finden in unserem Text. Wenn dem so wäre, dann hätte da vielleicht stehen müssen, Jesus sah ihn voller Anerkennung an. Nein, lesen wir dort nicht. Bedingungslose Annahme kommt nach meiner Meinung nach in diesem liebevollen Blick von Jesus rüber. Vielleicht auch sowas in der Art wie Sanftmut, ja, netter Blick oder so, das vielleicht auch. Aber ich denke, es geht in erster Linie um Annahme. Annahme trotz unserer Bemühungen, trotz unserer Leistungen, durch die wir vor Gott gar nichts, aber rein gar nichts vorzuweisen haben. Bedingungslose Annahme auch deswegen, weil allein durch die Handlung, dass wir zu ihm kommen und uns ihm unterordnen, automatisch zugeben, dass wir es ohne Jesus nicht hinkriegen. Jesus sagt das deutlich in Johannes 15, Vers 15 im Zusammenhang mit dem Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da steht nicht, ohne mich könnt ihr ein bisschen tun. Steht da nicht, da steht, ihr könnt nichts tun. Da wird ganz klar zum Ausdruck gebracht, wir sind hundertprozentig von Gott abhängig. Wir können natürlich schon eine Menge tun, Aber dann stellt sich die Frage, aus welcher Motivation tun wir denn etwas? Woraus wird sich unser, woraus speist sich denn unser Aktivismus? Wir dürfen gewiss sein, dass wenn wir zu Jesus kommen, er uns liebevoll anschaut und uns annimmt, trotz unserer Bemühungen, trotz unserer Leistungen, die vor ihm eigentlich nichts zählen und trotz unserer Fragen, die wir vielleicht eigentlich schon längst begriffen haben sollten. Weil Jesus sieht uns voller Liebe an und direkt in unser Herz. Er sieht unsere Motivation. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht das, was vor Augen sieht, aber Gott sieht ins Herz. Wir sehen die Leistung des jungen Mannes. Wir sehen sein Geld, seinen Einfluss, seine Taten, die Gebote, die er gehalten hat. Das ganze Äußere, das sehen wir. Aber Gott sieht ins Innere, das, was wir nicht sehen. Und anstatt, dass Jesus jetzt nun diesen jungen Mann von seinem selbstsüchtigen Tatendrang erlöst, setzt er noch eins oben drauf. Eins fehlt dir noch. Hä? Wie nur eins? Jesus, dir ist schon klar, du hast vorhin 4 Gebote ausgelassen. Wolltest du damit nicht erstmal anfangen? Geh, verkauf alles, was du hast, gib das Geld in den Arm und komm und folge mir nach. Okay, Jesus, pass auf. Also dir ist schon klar, das sind im Grunde genommen 3 Gebote oder 3 Anweisungen. Ja? Aber hast du eigentlich eine Ahnung davon, was du da von ihm verlangst? Du erwartest von ihm, dass er eine 180-Grad-Wende macht. Dass er anstatt sich auf seinen Reichtum und auf seinen Einfluss zu verlassen, soll er sich auf dich verlassen. Ja, geht's noch? Jesus würde vielleicht sogar antworten, ja, es geht noch, es geht sogar noch viel mehr. Diese 180-Grad-Wende, die ich von ihm möchte, ist genau das, was ich unter Buße tun und Umkehr verstehe. Mir geht's gar nicht darum, ihm sein Reichtum als solches wegzunehmen, das ist gar nicht mein Ziel. Ich möchte, dass er in seinem Leben die richtigen Prioritäten setzt, dass er seinen Fokus auf mich setzt, dass er sich nach mir wie eine Kompassnadel ausrichtet. Das wird ihn erfüllen und das wird ihn davor bewahren, das ewige Leben aufs Spiel zu setzen. Und was die Nachfolge angeht, glaubst du wirklich, dass er mich ernst genommen hat? All die Gebote, das sagt er zwar, aber wen oder was hat er denn wirklich ernst genommen in der Vergangenheit? Vers 22, der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. In der neuen Lebensübersetzung steht, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes. Sein Blick wird finster. Sein Blick wird finster. Auch dort der Gegensatz. Jesus blickt ihn voller Liebe an und der Blick des Mannes wird düster, wird finster. Wie reagieren wir denn, wenn Gott uns zu etwas herausfordert? Machen wir dann auch unseren Blick finster? Wenn ich finster gucke oder düster gucke, dann kann das verschiedene Ausdrucksformen bedeuten. Aber es kann vor allen Dingen auch bedeuten, das, was mir dort begegnet oder demjenigen, der mir da begegnet, dem misstraue ich. Da bin ich sehr kritisch, ich glaube dem nicht. Das ist eine Möglichkeit. Wir können aber auch unsere Augen öffnen. Ja? In Matthäus 6, Vers 22 steht, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper Licht. Also das Auge ist das Fenster des Herzens. Das bedeutet ja nicht, dass wir immer begeistert von dem sein müssen, wenn Gott uns zu etwas herausfordert. Darum geht es nicht. Aber die Art und Weise, wie wir Gott dabei anschauen, bestimmt, ob wir ihm letztendlich vertrauen oder nicht. Möglicherweise kam der Mann auch schon mit einer völlig falschen Erwartungshaltung zu Jesus. Vielleicht hat er ja gedacht, so, ha, prima, ich habe schon die ganzen Gebote, die ganzen Jahre eingehalten, jetzt muss ich noch so das i-Tüpfelchen finden, ja, und dann ist alles paletti. Ja, noch ein weiteres Gebot von Jesus und ich bin auf der sicheren Seite. Der Punkt nur, wenn dem so sein sollte, ist, das ewige Leben, nachdem er hier fragt, ist nicht einfach ein Add-on, wie man heutzutage so schön sagt. Das ist keine Trophäe, die wir unserer Penthouse-Wohnung am Zürichsee oder unseren beiden Porsche in der Tiefgarage irgendwie so hinzufügen können. Da geht es um ein bisschen mehr. Das ewige Leben, das kostet uns etwas. Das kostet uns unser Leben. Das kostet uns all das, woran wir unser Herz hängen. Und auch wieder in Matthäus 6, Vers 24 sagt Jesus deutlich, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mit anderen Worten, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und das ist übrigens auch nicht nur auf Materielles oder aufs Geld beschränkt, das gilt auch für Beziehungen. Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das ist eine ziemlich steile Aussage. Da bleibt nicht viel Interpretationsspielraum, behaupte ich mal. Vers 23. Jesus sagt halt in Vers 22 noch, oder der Mann geht weg. Vers 23, Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Und die Jünger mit verständnisvollen Blicken und erleuchtet von jeglicher Kenntnis nicken und sagen, ja, wie recht du doch hast. Nein, sie sind bestürzt. Sie sind schockiert. Und jetzt könnte man meinen, Jesus, pass auf, du solltest vielleicht nochmal Nachhilfekurs in Deeskalationsmanagement machen. Nein, der setzt noch einen drauf, Vers 24, 25. Also die Jünger sind bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das entspannt die Situation nicht wirklich. Aber Jesus nennt hier seine Jünger Kinder. Und wenn die Jünger so ein bisschen begriffen hätten, was ein paar Momente vorher passiert ist, müssten sie sich eigentlich darüber freuen. Ich meine, das waren ausgewachsene Männer. Ja? Und Jesus nennt sie Kinder. Kinder, denen Anteil am Reich Gottes zufällt. Aber Jesus wiederholt seine Kernaussage aus Vers 23. Und ich habe mich gefragt, warum sind die Jünger eigentlich so schockiert? Warum haut diese Aussage diese aus den Socken? Sie sind so überwältigt und ja, ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich in das Reich Gottes kommt, ja klar, was denn sonst? Ja, für uns ist diese Aussage vielleicht schon relativ selbstverständlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage, mit der sie dann um die Ecke kommen, wer kann dann überhaupt gerettet werden, dass sie dadurch zum Ausdruck bringen, sie haben diesen Skalierungsfaktor sehr wohl verstanden. Sie haben die Relation verstanden. Also wenn es noch unwahrscheinlicher ist, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, ja, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr, ich will jetzt gar nicht darauf zu sprechen kommen, ob es ein Kamel oder ein Elefant oder sonst was ist, es geht um die Größenvergleiche. Ja. Also ein Reicher ist noch viel weiter weg davon. Dann können sich die Jünger an einem Finger abgezählt haben, okay, selbst wenn wir vom Reichtum her gesehen kein Kamel sind, vielleicht ein Hund oder sonst was, dann wird es immer noch ziemlich schwierig, durch ein Nadelöhr zu kommen. Sprich, von menschlicher Seite her geht das überhaupt nicht. Ich glaube, dass sie das kapiert haben, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, durch eigene Anstrengungen ins Reich Gottes zu kommen. Eben, das Reich Gottes kann man sich nicht verdienen. Man kann es sich nur schenken lassen, wie ein Kind eben. Wer kann überhaupt gerettet werden, fragen sie sich. Fragen sie untereinander. Fragen Sie nicht Jesus. Interessant, oder? Wie machen wir das denn, wenn wir irgendwie ein Problem haben, eine Frage, auf die wir keine Antwort wissen? Ganz häufig stecken wir erstmal untereinander die Köpfe zusammen und fragen uns, wie soll das denn gehen? Und statt dass wir auf die Idee kommen, Jesus zu fragen. Und Jesus zückt jetzt nicht wieder eine Checkliste aus der Tasche und sagt so, also okay, also damit ihr wisst, wie das geht, ne? Kamel durch Nadelöhr, müsst ihr erstens, zweitens, drittens und danach das und das. Nein, macht er nicht. Er gibt eine Antwort, die sagt irgendwie alles und sagt irgendwie auch gar nichts. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Für Gott ist alles möglich. Wir haben vor wenigen Wochen hier die Predigt über Psalm 139 vom Josef Birrer gehört, in dem er auch betont hatte, dass die Allmacht Gottes ein ganz wesentliches Merkmal von ihm ist. Ihm ist nichts unmöglich. Ich selber verliere das sehr häufig aus den Augen, dass Gott allmächtig ist, dass ihm da nichts zu schwer ist, dass ihm es nicht zu schwer ist, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen, selbst unseren Willen zu bestimmen, zu verändern. Und somit verkommt die Frage, dass wer wird überhaupt gerettet werden, zu einem Ob. Es hängt nämlich davon ab, ob ich mich verändern lasse, ob ich Gott an mein Herz heranlasse, ob ich ihn durch meinen Geist leiten lasse. Dann ist die Frage des Wers eigentlich nebensächlich. Die Antwort von Jesus sagt im Grunde genommen aber auch nichts aus. Es sagt nämlich nichts über das Wie aus, wie Gott das macht. Gott lässt sich da nicht in die Karten gucken. Er ist da souverän. Er ist heilig. Und er hat manchmal oder meistens Wege, die viel zu astronomisch weit weg von uns sind. Die können wir nicht begreifen. Und manchmal liegt das, wie er das macht, auch in seiner Art von Humor. Dann kommt er auf einmal mit einer Lösung um die Ecke, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und die uns im Nachhinein so ein bisschen auch schmunzeln lässt. Und wir sagen können, ja, das war wieder typisch Gott. Es ist so typisch für Gott, dass er so untypisch ist und handelt. Amen. Wir wollen heute zusammen das Abendmahl feiern.